Damit schon, das ist eine vorbereitete Arbeit.
Du sagst, wenn du...
Es ist alles angerichtet.
Es läuft schon, es ist schon angerichtet.
Cool. Okay.
Und das fand ich das letzte Mal schon komisch. Dann sagt er so, ja, ihr könnt jetzt anfangen.
Das heißt, wir haben
also jetzt anfangen, also jetzt einfach losbrechen. Okay, dann machen wir das. Ja, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Weserburg-Podcast. Mein Name ist Ingo Klaus, Kurator hier am Haus, und dies ist die zweite Folge, die wir heute am 11. Februar 2021 aufnehmen. In der Reihe Talking Heads stellen wir unterschiedliche Menschen vor, die wir zum Gespräch einladen, KünstlerInnen, SammlerInnen, ExpertInnen, Menschen aus verschiedensten Bereichen des Kulturbetriebs, und mit denen wollen wir die Köpfe zusammenstecken. Und es geht um unterschiedlichste Themen. Heute werfen wir einen Blick auf junge Kunst, die in die altehrwürdigen Museen hineinkommt. Und da ist die Weserburg vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil wir seit 2011 hier in Bremen in enger Kooperation mit der Hochschule für Künste in Bremen die MeisterschülerInnen-Ausstellung ausrichten. Heute haben wir zwei Gäste im Haus, die das auf besondere Art und Weise betrifft. Wir haben nämlich gestern in den Nachrichten erfahren, dass der Lockdown, wir befinden uns immer noch in der zweiten Welle, verlängert wird und vermutlich bis zum ersten Märzwochenende. Das bedeutet, dass die aktuelle MeisterschülerInnen-Ausstellung mit dem sehr schönen poetischen Titel Chanted Sculptures Fleeting Words vermutlich gar nicht mehr eröffnet wird. Und das ist gerade dramatisch, weil sie mitten im Lockdown eröffnet wurde. Wir haben das natürlich stark begleitet über die sozialen Medien. Aber es sieht so aus, als ob keine BesucherInnen die Möglichkeit haben werden, diese Ausstellung zu sehen. Das ist sehr bitter. Das ist ziemlich hart auch fürs Museum. Und auch darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Heute sind da einmal Kate Andrews. Hallo, Kate.
Hallo.
Und Alejandro Perdomo Daniels.
Hallo.
Hey. Kate ist Kanadierin, aber lebt jetzt schon seit mehreren Jahren in Bremen. Seit wann bist du in Bremen?
Seit 5 Jahren jetzt. Ich bin Januar 2016 angekommen.
Ja, du hast deinen Bachelor in Kanada gemacht, in der University of Guelph.
Genau.
Ein schwieriges Wort. Und bist dann nach Bremen gekommen in die Hochschule, hast dann hier auch dein MeisterschülerInnenjahr bei Stefan Baumkötter gemacht, genau, bei dem du in der Klasse warst. Maler, du bist selber, weiß nicht, ob man das so sagen kann, Malerin, aber auch Zeichnerin, und hast das zuletzt aber auch stark ausgeweitet Richtung Skulptur, sogar Installation. Aber es wird eigentlich immer von der Zeichnung oder von der Malerei her gedacht. Ja, und wir haben dich eingeladen, weil es sind ja 19 KünstlerInnen, die an der Ausstellung beteiligt sind, weil du hast den Karin-Holwig-Preis zugesprochen bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Vielen, vielen Dank.
Das ist ein wichtiger Preis, weil es ist der höchstdotierte an deutschen Kunsthochschulen. Also es ist ein Förderpreis. Der ist mit 15.000 Euro sehr hoch dotiert und die Hälfte geht direkt an dich als direkte Förderung und die andere Hälfte ist reserviert für eine Ausstellung, die in einer Institution in Bremen dann veranstaltet wird. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Und als erstes möchte ich gerne Kate fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, die diesen Podcast heute hören, gar nicht so ganz genau wissen, was ist das überhaupt, ein Meister, eine Meisterschülerin? Das klingt sehr antiquiert. Das ist es auch ein Stück weit. Kate, vielleicht kannst du das erzählen oder versuchen zu beschreiben, was das genau ist. Ja, und warum du dieses Jahr bei Stefan Baumkötter gemacht hast. Das ist ja eine, das ist ja freiwillig.
Ja, also für mich, das musste ich auch alles lernen, also die Bedeutung von Meisterschüler, Meisterschülerin, was das überhaupt bedeutet, weil es ist in Kanada eigentlich gar nicht so dort so Masters und Bachelor, wie es auch hier manchmal ist.
Ja.
Aber dieses Meisterschüler, da hatte ich auch keine Ahnung, was das sein soll. Und also für mich und ich glaube für viele ist das quasi eine Zwischenstufe, also zwischen dem Studium und dem professionellen Leben, würde ich sagen. Also da hat man beim Meisterschülerjahr hat man viel mehr Freiheit als bei dem Studium davor. Aber hat noch Zugang zu der Schule, zu der Hochschule, zu den Professoren. Also man hat quasi noch, ich sag das mal so, die Sicherheit der Schule, während man sich noch professioneller verhalten kann oder ich weiß nicht, ob das gesagt wurde, aber man hat den Raum, den man hat als professioneller Künstler.
Ja. Ich erlebe das auch so, also dass es so ein Übergangsort ist zwischen Atelier und professioneller Ausstellungstätigkeit, wie du sagst, in unserem Falle zwischen Atelier und Museum. Und die sind ja sehr unterschiedlich, diese Orte. Also die Hochschule mit ihren Ateliers, das sind ja geschützte Orte, wenn man so will. Und alles, was du da machst und produzierst, ist ja in so einem Übergang.
Ja.
Ich möchte jetzt gar nicht, es können Experimente sein, aber die werden quasi dem bewertenden Urteil noch nicht vorgestellt. Und das ist ganz interessant, sobald du ja in das Museum hineinkommst, werden die Dinge ja dann tatsächlich auch bewertet, aber sie werden auch verfestigt. Wie erlebst du diesen Übergang deiner Werke jetzt in ein Museum?
Also ich finde das richtig interessant. In der Schule, wie du gesagt hast, ist viel sehr experimental und das dafür ist auch dieses Jahr, finde ich, um zu experimentieren im Rahmen einer der Hochschule, so in einer sicheren Umgebung. Und sobald das in das Museum kommt, ist es auf jeden Fall anders betrachtet. Und ich finde das sehr interessant, dass man diesen Schritt geht, während man sich noch im Studium befindet. Ich finde das sehr wichtig, dass man so den Geschmack davon bekommt, wie das ist und wie das sein wird, so später im professionellen Leben.
Ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Und finde ich sehr, sehr wichtig, dass die Studentin sowas erleben.
Ja, und Alejandro, du hast zum ersten Mal diese Ausstellung kuratiert. Ich selbst hatte die Freude, mehrere Jahre diese Ausstellung kuratorisch begleiten zu dürfen. Und dich haben wir sozusagen als Experten hier, der die gesamte Ausstellung zu verantworten hat. Mit insgesamt sind 18 Positionen, 19 Künstlerinnen. Du kommst aus Kolumbien gebürtig, 1978 geboren. Seit wann bist du in Bremen?
Ich bin in Bremen seit 2016. So.
Ja. Und du hast dich hier als freier Kurator etabliert, bist Kunstwissenschaftler und freier Kurator, hast promoviert und diese Promotion auch veröffentlicht unter dem tollen Titel »Die Verwandlung der Dinge zur Ästhetik der Aneignung in der New Yorker Kunstszene«. Mitte des 20. Jahrhunderts, also du weißt, worüber wir hier sprechen, hast verschiedene Ausstellungsprojekte verantwortet in Bonn, in Budapest, in Gera, in Sieke, das ist eine kleine Stadt mit einem Kunstverein hier in der Nähe, der ganz toll ist, und dann halt in Bremen auch sehr viel gemacht. Du hast das jetzt erstmal verantwortet, dieses Ausstellungsvorhaben, warst aber vorher interessierter Gast und ich glaube auch meistens oder immer bei den Ausstellungseröffnungen dabei. Wie hast du das erstmal als jemand, der außenstehend ist, wahrgenommen, der zum Teil einzelne Positionen schon kannte? Und wie hat sich das verändert, als du dann ja selber Mittäter ein Stück weit geworden bist, also Partner in Crime der Künstlerin, um diese Ausstellung auf die Beine zu stellen?
Ja, also zunächst einmal klar, das ist ein Format, das hier in Bremen schon eine Geschichte hat. Also man kennt dieses Format und das ist ein sehr erfolgreiches Format. Natürlich, wenn man die Ausstellung kuratiert, dann hat man einen anderen Bezug zum Thema, zur Ausstellung und zu den verschiedenen Positionen. Das war eine ganz interessante Erfahrung, denn der Begriff, den wir vorhin erwähnt haben, mit dem Übergang, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Es ist ein Übergangsprozess, also zunächst einmal im Sinne der Erfahrung, die Künstlerinnen und Künstler hier tun. Natürlich, das ist ein Prozess in dieses Werden, wenn man das so will, wenn man den Kunstbetrieb betritt oder wenn man da anfängt zu arbeiten. Als Besucher natürlich weiß man natürlich die Ergebnisse. Also als Rezipient sieht man nur das, was da geboten wird, also die verschiedenen künstlerischen Positionen und so weiter. Und dann erfahrt man nicht so direkt die Prozesse, die diese fertige Zusammenhang, also die Ausstellung selbst, bedingt haben. Und wenn man natürlich dahinter ist und wenn man diese Prozesse und die ganze Geschichte begleitet, dann sieht man die Ausstellung ganz, ganz anders. Das war für mich eine sehr, sehr fruchtbare und sehr, sehr interessante Erfahrung, die Ausstellung zunächst einmal als Rezipient zu betrachten und dann die ganze Geschichte die ganze Prozesse zu begleiten, die mit der Ausstellung zu tun haben. Und natürlich als Kurator kennt man ziemlich gut, weiß man doch, wie Ausstellungen gemacht werden und alle diese Prozesse, die damit zusammenhängen. Aber es war für mich tatsächlich eine wunderbare Erfahrung, diesen Prozess zu begleiten und die Entfaltung der verschiedene Positionen in den Räumlichkeiten des Hauses zu sehen. Also ich bin ganz begeistert. So. Mhm. Und vielleicht können wir später nochmal auf die Schwierigkeiten zu sprechen kommen. Also
ja, klar.
Sprichwort Corona. Mhm. Aber gut, also das ist das Ganze.
Ja, klar. Also du hast auch darauf hingewiesen, dass die Ausstellung und dieses Format eine Geschichte hat. Seit 2011 ist das hier in der Weserburg beheimatet. Es war auch vorher schon in Bremen präsent. Und die erste Ausstellung, ich erinnere mich sehr gut, das ist jetzt rund 10 Jahre her. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, es waren, glaube ich, 5 KünstlerInnen, die beteiligt waren. Und es gab eine schöne, kleinere Eröffnung. Und dann ist das vom Jahr zu Jahr immer mehr und immer größer geworden. Also wir sind jetzt mit 19 KünstlerInnen hier vertreten. Es sind riesige Ausstellungsflächen, sozusagen die Belle Etage, das dritte Obergeschoss. Kate, wie empfindest du das Verhältnis, dass jetzt junge Kunst in so ein Museum hineinkommt? Also wir sind ja ein verhältnismäßig junges Museum, aber wir stellen natürlich auch historische Positionen aus seit den 50er, 60er Jahren. Und es sind ja gleichzeitig, das finde ich ist auch das besonders Reizvolle, andere Positionen zu sehen. Minimal Art, Conceptual Art, Fluxus, auch gegenwärtige Positionen. Was ist das für eine Reibefläche? Mhm. Hast du dich daran ein Stück weit orientiert? Wir sprechen gleich noch über dein Werk selber. Du bist ja sehr minimalistisch in der Art und Weise, wie du Werke anlegst. Und wir haben ja sehr viel in dem Bereich hier im Haus. Hat dich das inspiriert?
Ja, also das ist, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, für alle, die eigene Kunst zu sehen im Rahmen einer Institution wie der Weserburg. Es ist, ich glaube, natürlich sehr interessant, auch sehr wichtig, dass man seine Kunst anstatt nur die zu, also im Atelier, im eigenen Atelier zu betrachten, sondern auch in einem Museum wie der Weserburg. Es bekommt eine ganz andere Bedeutung und man sieht es ganz anders an, glaube ich. Man nimmt es irgendwie wahr, wie man es davor nicht gemacht hat oder nicht machen konnte. So, wenn man die ganze Zeit im Atelier im Arbeiten ist, sieht man zwar die Sachen, die man macht, und nimmt die zwar wahr, aber
verändert sich die eigene Beurteilung, der Wert, die Art und Weise, wie man es betrachtet?
Ich finde ja, auf jeden Fall, sobald man die Kunst, die eigene Kunst in einer anderen Umgebung wahrnehmen kann, wird das ganz anders gesehen. Und ja.
Ich habe deine Arbeit, ich meine, relativ früh wahrgenommen, vor ungefähr 4 Jahren, und da hingen so ganz kleine malerische Arbeiten. Jetzt sprechen wir mal darüber, was du eigentlich machst. Das wissen die Hörerinnen und Hörer ja noch gar nicht. Also relativ kleine Formate und eigentlich eine konkrete Form von Malerei, wo Formen und Lineaturen und Flächen zueinander kommen. Das ist jetzt hier im Rahmen eines Podcasts natürlich eine Herausforderung, das zu beschreiben, aber
das wurde aber, finde ich, gut beschrieben.
Und die haben mich sofort berührt und ich habe den Stefan Baumkötter, den Professor persönlich kenne, auch sofort gefragt, wer ist das eigentlich? Weil ich das so spannend fand. Es ist eine sehr zurückhaltende Position, die du eigentlich begleitest. Das finde ich fasziniert. Das ist keine Kunst, die sich jetzt direkt aufdringt in einer Gruppenausstellung. Mhm. Sehr formal, sehr reduziert, einzelne Formen, Lineaturen, Flächen und Materialien, die miteinander ins Gespräch kommen, die einen an Positionen der Kunstgeschichte erinnern, aber auch was Eigenständiges haben. Wie würdest du deine Kunst selber beschreiben?
Also es hat sich auf jeden Fall letzte Zeit, so innerhalb der letzten 1,5 Jahren oder so, ich würde sagen, nach meinem Diplom hat es sich sehr ausgebreitet, wie ich meine eigene Kunst beschreiben würde. Das ist auf jeden Fall installativer, wenn man das so sagen kann, geworden.
Also, ja, klar.
Ja, dreidimensionaler vielleicht wär besser. Ich habe mich immer mit dem Material beschäftigt, sei ob das Farbe sei, so Ölfarbe oder Graphit. Die Materialität ist mir immer sehr wichtig geworden und auch in deiner frühere Frage zu beantworten. Das habe ich, glaube ich, verpasst, warum ich mit Stefan Baumkötter studiert habe, weil er auch eine sehr ähnliche Arbeitsweise oder der sieht, glaube ich, die Malerei, also Kunst an sich, betrachtet er auch durch diese von dieser Perspektive, der beschäftigt sich auch sehr viel mit dem Material selbst und was die Material für eine Bedeutung trägt.
Ja, vielleicht kann man an dem Beispiel vielleicht auch ganz gut deutlich machen, was die Uridee eines MeisterschülerInnen-Studiums ist. Und das ist gar nicht mehr so typisch, dass man einen Professor oder eine Professorin hat, die medial sehr ähnlich arbeitet. Bei Stefan Baumkötter ist es ja auch, dass es eine reduzierte Form von Malerei ist, die auf dem ersten Blick monochrom anmutet, aber wo sich ganz viele Ebenen auftun. Und da ist, ich möchte jetzt nicht sagen ein Vorbild, aber da ist jemand, mit dem man künstlerisch und intellektuell in ein Gespräch treten kann. Das ist vielleicht so eine Idee. Bei vielen anderen ist das heutzutage so, die sind in Klassen von Professoren, die zeichnen selber und die Professorin oder Professor sind Videokünstler. Das schließt sich heutzutage nicht mehr aus, weil Kunst eher auch ein diskursives Feld geworden ist. Jetzt hast du gesagt, es ist installativer geworden, deine Kunst. Das können wir ja sehr schön hier in der Ausstellung erleben, weil die Entscheidung, Kate auszustellen im Otte-Raum, ist ja eine sehr besondere Entscheidung. Der Otte-Raum, das wird nicht allen geläufig sein, das ist ein Ort, wo normalerweise eine große Klanginstallation beheimatet ist. Und an diesem Ort gibt es eigentlich nur schräg abfällende Wände. Also man befindet sich gewissermaßen unter dem Dachstuhl. Es ist ein Riesenareal, aber es ist kein Ort, wo man Malerei, Zeichnung, wofür man dich eigentlich kennt, Kate, präsentieren könnte. Wie ist es zu diesem Ort gekommen und wie habt ihr das gelöst an diesem Ort?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich, also wir haben, wie vorhin erwähnt, 19 Positionen in der gesamten Ausstellung. Das bedeutet ganz konkret, dass wir immer bestimmte Positionen für bestimmte Orten finden müssen. Also das heißt, es gibt eine Auseinandersetzung mit der Sprache der Künstlerinnen und Künstler und mit den Orten, die zur Verfügung stehen. Das bedeutet auch, dass ich, bevor ich einen Ort so für eine bestimmte Position denke oder dass ich mit einer Verhandlung mit den Künstlerinnen und Künstlern komme, da muss ich überlegen, inwieweit so eine Position von einem Ort profitieren kann oder nicht. Also das heißt, das setzt voraus, dass es ein Gespräch gibt mit allen Künstlerinnen und Künstlern. Und so war das auch der Fall mit Kate. Also wir haben natürlich, bevor wir alle Räume, alle Plätze verteilt haben, haben wir darüber diskutiert, was ihre Vorhaben ist, welche ihre Vorstellungen von ihrer Arbeit sein und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, also von den ganzen Räumen, die wir zur Verfügung haben, welche konnte ich am besten für ihre Zwecke, für ihre Vorstellung passen. Und das war nicht so schwer, tatsächlich diesen Ort zu finden, denn wir haben sehr ausführliche Gespräche mit Kate geführt. Und dann haben wir bemerkt, wir beiden, dass die Räumlichkeit oder die Besonderheiten dieses Ortes, dieses Raumes, sehr gut zu ihren Vorstellungen passen oder eine Art von positiver Wirkung auf die Arbeiten haben könnte. Und das hat Kate wunderbar gelöst, weil natürlich also die ganzen Reflexionen und die ganzen Strukturen, die in dem Raum vorhanden sind, war natürlich so etwas wie ein Element, das sie in ihre Arbeit einbeziehen konnte. Und das ist absolut hervorragend gelöst, wenn ich das so unneutral sage.
Und da müsste man wahrscheinlich an der Stelle den HörerInnen nochmal verdeutlichen, was da eigentlich passiert. Eigentlich ist es Zeichnung, mit der du dich da vor Ort beschäftigst, aber es ist eine verräumlichte Form von Zeichnung. Ich habe schon gesagt, es gibt keine Wände, sondern es ist ein sehr großer Giebelraum und du hast da verschiedene Stellagen.
Ja, also soll ich schon mal anfangen, das zu beschreiben?
Ja, gerne. Bisschen?
Okay, also ja, genau, wie du gesagt hast, also ich habe mich die letzten paar Jahre eigentlich sehr intensiv mit Zeichnung selbst beschäftigt und was die Rolle einer Zeichnung selbst ist. Und es ist ein, also Graphit insbesondere, ist eine sehr, sage ich mal, einfaches Medium, was normalerweise benutzt wird, um Sachen sehr schnell vielleicht zu planen oder um Formen sehr schnell zu kreieren oder Grenze zu ziehen, oder es ist etwas, was, es hat so eine
Na, was Flüchtiges, ja, so als Skizze, als flüchtige Skizze vielleicht.
Ja. Und damit kreiert man sehr schnell oder legt seine Ideen sehr schnell nieder, vielleicht sage ich das so. Und ich habe mich gefragt, als ich mit den Planen angefangen habe für die Meisterschülerausstellung, was für eine Rolle die Zeichnung noch haben könnte oder wie wäre das, wenn die auf andere Materialien reagieren müsste? Wie wäre das, wenn die Zeichnungen nicht selber quasi entscheiden könnten, was sie darstellen?
Auf dem allerersten Blick, vielleicht, wenn man nicht so geübt ist im Betrachten von zeitgenössischer Kunst, würde man sagen, da ist was abgestellt worden oder da fällt gleich was in sich zusammen, weil es so eine sehr fragile Konstruktion ist. Und dann guckt man und stellt fest, dass das ganz präzise, detailliert aufgebaut ist. Da sind dann kleine Kügelchen, die befinden sich auf den Zeichnungen und da laufen oder liegen Stangen über den Zeichnungen und dann guckt man nochmal und denkt, das ist ein interessanter Schattenwurf. Dann ist das aber gar kein Schattenwurf, sondern der vermeintliche Schatten, das sind gezeichnete Strukturen. Und das ist fast wie so ein viristischer oder sagen wir mal täuschender Effekt. Also man sieht sich dann auf einmal fest in ein Arrangement, was ganz flüchtig, vielleicht für manche auch banal aussieht, weil es so Alltagsgegenstände zum Teil mit einbindet, also so Regalstrukturen.
Ja. Ich finde, also genau wie du gesagt hast, die Zeichnungen wirken an manchen Stellen, also die reagieren lediglich auf die Materialien, die umgeben oder wovon sie unterstützt sind. Wie du gesagt hast, manchmal sieht das Graphit so aus, als wäre das ein Schatten oder es reflektiert die Form dieser Stangen zum Beispiel. Manchmal zeigt das Graphit, genau wo diese kleinen Kugeln drauf liegen. Das Gewicht teilweise der Kugeln. Und also die Materialien sind relativ, ich würde nicht sagen einfach, aber die sind, man würde die nicht sofort mit der Kunst verbinden. Aber ich finde, die gesamte Struktur oder das gesamte System, ich sehe das eigentlich als ein System an, wie das zusammengebaut oder zusammengestellt, sage ich mal, wurde.
Und was ich halt spannend finde, dass du eigentlich ja für kleinere und mittelgroße Formate bekannt bist und hast jetzt die ersten skulpturalen Positionen versucht in verschiedenen Kontexten. Und jetzt gibt's diese Ausstellung, MeisterschülerInnen-Ausstellung in der Weserburg mit großen Flächen und großen Räumlichkeiten. Und du präsentierst eine Installation einer Jury. Und es geht ja letztendlich auch um einen Preis. Ist ja ein Stück weit, wenn man so möchte, so betrachten wir es eigentlich nicht, aber ein Stück weit ist es ja auch eine Wettbewerbsausstellung. Also es gibt eine größere Summe, die man für sich gewinnen kann und damit ja die Kunst auch weiterentwickeln kann. War das reizvoll für dich, jetzt mal eine größere Installation zu versuchen in diesem Kontext, weil es ja auch ein Stück weit ein Wagnis ist? Die großen Räume, die neuen Möglichkeiten, hat dir das Lust gemacht, eine große Installation zu versuchen?
Teilweise ja, aber ich kenne mich auch und ich weiß, dass ich eigentlich, es kommt mir nicht so natürlich vor. Also von meiner Natur aus, glaube ich, arbeite ich mit kleineren, also ich mache normalerweise kleinere Arbeiten, das kommt mir, ich würde nicht sagen einfacher, aber das ist die, glaube ich, in meiner Natur, dass ich so bin und ich mache normalerweise nichts Riesiges oder sehr Gestisches, vielleicht sage ich mal, eher präzis und genau, das kommt mir natürlicher vor. Und obwohl wir haben ja diese riesigen Räume, die man natürlich nutzen könnte, um viel größere Installationen zu machen, die auch teilweise richtig super sind, richtig sehr gelungen sind. Und also in dem Raum, in dem Otterraum, wo ich ausstelle, da habe ich mich ein bisschen ausgebreitet, also mehr als ich normalerweise tue. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich den Raum irgendwie fühlen wollte, sondern weil die Arbeit Bezüge zu der Struktur des Raumes hat und weil ich diese beiden Säule in dem Raum nutzen wollte. Also da aus dem Grund hat es sich ein bisschen ausgebreitet.
Also du hast das wunderbar beschrieben und es gibt auch eine Jurybegründung. Da würde ich gerne einen Satz raus vorlesen, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Das ist ja auch etwas, was wirklich ungewöhnlich und toll ist. Es gibt viele Meister-SchülerInnen-Ausstellungen in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob es so viele in dem großen Format und in einem vergleichbaren Museum überhaupt gibt. Und was halt auch toll ist, dass alle LeiterInnen der größeren Häuser hier in Bremen, und das sind wirklich viele Institutionen, Kunsthalle Bremen, die GAK, das ist das Künstlerhaus, es ist die Städtische Galerie, die entsenden halt ihre LeiterInnen und die bewerten dann die Arbeiten. Und das finde ich auch toll, weil es nochmal eine besondere Form von Anerkennung gibt. Und dort heißt es in der Jurybegründung, da würde ich gerne mit euch nochmal kurz drüber sprechen, provisorisch anmutend und dabei höchst präzise inszeniert. Das ist das, was du eben auch beschrieben hast. Eröffnet die Arbeit einen komplexen Assoziationsraum, der weit über formale Fragestellungen hinausgeht. Ich kann das nachvollziehen. Für mich ist die eigentliche Faszination aber gar nicht, was es an Assoziationsraum auslöst, sondern für mich ist es eine Freude, einfach ganz bescheiden ausgedrückt, eine Freude, die Materialien im Dialog miteinander zu betrachten und was da passiert. Alejandro, wie empfindest du das?
Ja, das ist auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstützen. Also zunächst einmal denke ich mal, ja, diese Begründung, das bringt die Sache auf den Punkt. Also ich glaube, man muss sich natürlich die Arbeit angeschaut haben, um zu verstehen, was da passiert. Aber ich glaube, diese Begründung versprachlich sehr wichtige Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben. Also etwas, was uns alle fasziniert hat oder was ein wichtiger Punkt, dass wir über die Arbeit besprochen haben, das war diese Beziehung zwischen Materialien. Also das heißt, und dass dabei eine gewisse Art von Vorläufigkeit stattfindet. Also etwas, was ganz besonders in der Arbeit oder eine besondere Bedeutung in der Arbeit von Kate hat, es ist die Beziehung oder die Verbindung, wenn man das so sagen kann, das ist so eine gewisse Art von Übergang zwischen Materialien, also ein Übergang zwischen Zeichnung, also das Medium Zeichnung, die Plastizität des Zeichnens selbst, die Materialität des Papiers, die Objekthaftigkeit des Trägers und die Objekthaftigkeit der Dinge, die diesen mit dem Zeichnung und mit dem interagieren zu tun hat. Also es ist eine sehr komplexe Installation, bei der eine ganze Reihe von Beziehungen und von fließenden Übergängen stattfinden. Und das alles hat eine Art von provisorischen Charakter, eine gewisse Art von Vorläufigkeit. Und ich finde, also dieser Spannungsmoment zwischen so eine Art von Vorläufigkeit und eine absolute Genauigkeit in der Art von Aufführung, also von Umsetzung von der Arbeit, das schafft eine ganz besondere Situation. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle fasziniert hat, als wir über die Arbeit besprochen haben. Auch die Art und Weise, wie die Arbeit mit dem Raum arbeitet oder interagiert, also die Art von Bezüge, die da entstehen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, klar, also das ist, ich weiß schon, also wir haben vorhin gesprochen, das ist eine Art von Wettbewerb und man kann diesem nicht sagen, also das ist eine gewisse Art von Qualität verglichen zu anderen Arbeiten. Also diese Bewertung, das ist so ein bisschen problematisch, weil jede Arbeit die Berechtigung hat. Aber ich glaube, die Stimmigkeit, die in dieser Arbeit vorhanden ist, hat die Arbeit tatsächlich so als ein würdiger Träger des Preises gemacht. So.
Ja, was ich halt auch sehr überzeugend fand, dass Kate als Künstlerin für sich eine neue Richtung aufgemacht hat. Also dass es jetzt nochmal stärker in den Raum geht, Zeichnung grundsätzlich nochmal neu verhandelt. Und für mich finde ich auch einen wichtigen Aspekt, das sind die Titel deiner Werke, insbesondere auch von dieser Arbeit, die heißt To Be Decided, also noch nicht entschieden oder genau, noch unentschieden. Ja. Und das finde ich sehr humorvoll auf einer gewissen Ebene, weil ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, wenn man von einem Atelier in ein Museum wechselt, dann verfestigen sich die Arbeiten eigentlich. Mhm. Dann werden auch Zuschreibungen vorgenommen, die sich einschreiben in die Geschichte deiner Arbeit. Und das ist so eine humorvolle Widersetzung. Für dich ist es ja ein besonderes Jahr gewesen, 2020 und jetzt 2021, weil das ist ja nicht die einzige Ausstellung, sondern es gibt ja noch zwei andere. Du bist momentan in einer Galerie präsent in Düsseldorf bei Setare und du hast eine Ausstellung in Münster, eine Ausstellung, die der Westfälische Kunstverein ausrichtet in einem Projektraum. Und da ist der Titel halt auch wunderbar. Unfeigned Hoax, Veritable Nonsense. Ja. Übersetzt vielleicht ungeheuchelter Schwindel, wahrer Unsinn. Und das finde ich toll, weil der Titel gibt dem Ganzen so eine Leichtigkeit, auch ein Witz und ein Humor. Ich möchte nicht sagen zurück, den man aber vordergründig gar nicht so sieht, den man hineinsehen kann, wenn man sich länger damit beschäftigt. Und da merkt man, dass es eine sehr feinsinnige Sache insgesamt ist. Zum Abschluss würde ich ganz gerne vielleicht nochmal über die Situation allgemein sprechen. Wir haben das schon gesagt, dass es sehr schwierig war für den diesjährigen Jahrgang allgemein. Der Aufbau unter Corona-Bedingungen, eine nicht stattgefundene Eröffnung wegen Schließung der Museen. Dann haben wir alles unternommen, um der Ausstellung Sichtbarkeit in den sozialen Medien zu geben und auf anderen Kanälen. Letztendlich gehört natürlich auch dieser Podcast als eine Form der Vermittlung da hinzu. Aber es ist natürlich etwas vollkommen anderes als das Betrachten und Durchschreiten einer Ausstellung, wo ja du jetzt ein bisschen stärker in den Fokus kommst, aber es sind natürlich 18 andere Künstlerinnen, die da eine tolle Arbeit gemacht haben und nicht so stark in den Fokus rücken können aktuell, was wir alle unglaublich bedauern. Wie erlebt ihr beide, und vielleicht zuerst an Kate gefragt, diese Situation, weil es geht ja jetzt mit diesem Podcast ein Stück weit auch um junge Kunst, die ihr hier auch repräsentiert. Wie erlebt ihr diesen Shutdown? Also was bedeutet das ganz allgemein für die Produktionsbedingungen, für die Art und Weise, wie und ob man sichtbar wird, also ausstellen kann, speziell in deinem Falle als Künstlerin?
Man kann das, glaube ich, auf viele verschiedene Weisen betrachten. Das war, also im Rahmen dieser Ausstellung, da hat jeder, und da habe ich mich daran gewöhnen müssen, Sachen nicht zu wissen, also Details zu der Ausstellung, Sachen, die mit Timing zu tun haben oder ob man überhaupt aufmachen kann oder eine Öffnung haben kann und sowas bis zur letzten Minute nicht wissen zu können, wie das Museum auch solche Sachen einfach nicht gewusst hatte. Da hat jeder, glaube ich, sich daran gewöhnen müssen.
Und wie konntest du überhaupt arbeiten? Also die Hochschule hat ja auch geschlossen, richtig? Also die Ateliers stehen gar nicht zur Verfügung.
Ja, ich glaube, also man konnte, wenn ich mich nicht irre, noch da reingehen, wenn man einen Termin ausmachen würde. Ja. Aber ich habe zu Hause gearbeitet. Also ich habe zu Hause bei mir ein kleines Atelier eingerichtet und das hat gereicht für die Zeit. Ja, aber da ich musste mich daran gewöhnen, alles nicht wirklich zu wissen und trotzdem produktiv zu bleiben. Man musste halt andere Wege finden, produktiv zu sein und seine Arbeit fertig zu kriegen und daher kam ja auch der Titel des Werkes To Be Decided.
Ja, noch unentschieden.
Genau.
Und Alejandro, wie ist das für dich als Kunstwissenschaftler und freier Kurator?
Ja, also ich meine, das ist diese Ausstellung, dass sie hatte mit großen Schwierigkeiten zu tun. Also das ist eine schwierige Zeit, aber wir alle können nachvollziehen, warum das so ist. Und ich glaube, es ist natürlich so ein widersprüchliches Moment, denn man versteht, dass alle diese Maßnahmen, die heute getroffen werden, absolut notwendig sind. Wir brauchen das. Aber andererseits weiß man schon, dass man so mit einer Öffentlichkeit rechnet, dass man ausstellen will, dass man so eine Wahrnehmung bekommen will. Und das ist natürlich so was widersprüchlich. Und es hat mit so einer gewissen Art von, wie soll man sagen, so Anerkennung von Dingen, die man noch nie gehabt hat, so, also eine Pandemie, wann haben wir die gehabt, so. Und das hat viele Dinge schwer gemacht, weil natürlich man hat große Erwartungen und diese Unwissenheit, was die Entwicklung der Prozesse, die mit der Ausstellung zu tun haben, das hat dazu geführt, dass man nicht so genau so einschätzen könnte, was passieren kann, überhaupt, ob die Ausstellung aufgemacht wird und so weiter und so fort. Und wenn man in dieser Situation ist, dann hat man so ein gewisses unbehagliches Gefühl dabei, wenn man nie weiß. Und erst wenn es Klarheit gibt, dann kann man sich doch danach so orientieren. Und Klarheit haben wir seit gestern und wir wissen, ja, die Ausstellung wird nicht geöffnet für das Publikum. Und das ist natürlich bitter. Das hat alles sehr schwer, sehr, sehr schwierig gemacht, aber was soll's? Das sind die Bedingungen der Zeit und damit müssen wir fertig werden.
Also ein ganz kleiner, ich mag gar nicht vom positiven Effekt sprechen, aber was so den Schmerz ein bisschen lindert, ist, dass wir natürlich digital sehr viel mehr machen als vorher. Es gibt Filme zur Ausstellung, zu den einzelnen Positionen. Es wird noch eine eigene Website geben. Es gibt Texte zu allen Arbeiten. Bei Instagram, Facebook ist das stark begleitet worden. Und in dem Sinne haben alle die Möglichkeit, die Ausstellung zumindest vom Sofa aus, die einzelnen Positionen wahrzunehmen und nochmal zu erleben. Im Text zum Podcast gibt es ein paar Links, die kann man nachvollziehen. Ich würde an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiederhören mit der dritten Folge des Podcasts. Ganz lieben Dank, Alejandro. Ganz lieben Dank, Kate.
Ich bedanke mich auch.
Lieben Dank für das gute Gespräch. Und herzlichen Dank natürlich an Tom Flori, der das Technische möglich macht. Auf ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.